Wir Juden brauchen keine Schonzeit, genauso wenig wie alle anderen oder genauso viel wie alle anderen. Aber wir brauchen keine Extrawurst. Die Nazis waren ja auch keine jüdische Erfindung. Nur die Frage ist, wie geht eine Gesellschaft mit sich selbst um? So wie man mit Juden umgeht, geht man mit Schwulen um, geht man mit Lesben um, geht man mit Armen, mit Reichen, mit Menschen überhaupt. Also George Bernard Shaw hat gesagt, die Juden sind Menschen. Eine Selbstverständlichkeit. Geht doch menschlich mit denen um.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Raphael Seligmann. Der jüdische Publizist, Politikwissenschaftler und Autor hat in seinem Leben viel erlebt und noch mehr beobachtet. Mit klarem Blick und scharfem Verstand spricht er seit Jahrzehnten über jüdisches Leben in Deutschland, über politische Entwicklungen, Geschichte, Verantwortung und über Antisemitismus, den er als Fieber der Gesellschaft beschreibt. In seinem aktuellen Buch »Keine Schonzeit für Juden« rechnet er nicht ab, sondern ordnet ein, differenziert, unbequem, wachrüttelnd. Ich wollte von ihm wissen, warum Antisemitismus so tief in unserer Gesellschaft verankert bleibt, wie Erinnerung zur Gewohnheit werden konnte und was passieren müsste, damit jüdisches Leben in Deutschland nicht nur geschützt, sondern wirklich willkommen ist. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Seligmann, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, um über Ihr Buch zu sprechen, um über jüdisches Leben zu sprechen, über jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen und warum das immer noch irgendwie eine Herausforderung zu sein scheint. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Jetzt sind wir ja gerade in so einer Zeit, die ich mir wahrscheinlich vor 10 Jahren so hätte nicht vorstellen können. Also selbst mit dem Pessimismus, den ich manchmal habe, habe ich immer gedacht, es wird schon nicht so schlimm werden. Wie geht's Ihnen denn mit all Ihrer Lebenserfahrung, mit all dem, was Sie auch gemacht haben in Ihrem Leben? War für Sie immer klar, dass wir irgendwann mal wieder aus dieser vermeintlich rosaroten Wolke des Friedens und des friedlichen Zusammenlebens, und ich sage bewusst vermeintlich, weil natürlich gerade Themen wie Antisemitismus hatten wir irgendwie immer, aber sie waren auch ganz gut versteckt über lange Zeit. Hätten Sie gedacht, dass wir irgendwann mal dastehen, wo wir heute sind?
Nein, obwohl ich Optimist bin. Andererseits, dass der ewige Frieden oder das Ende der Geschichte, wie 1989 verkündet wurde, dass das eine Illusion ist, wusste ich. Man kann die jüdische Frage nicht getrennt von den anderen, vom Weltgeschehen, vom Geschehen in Deutschland speziell, nicht trennen. Und für mich ist der Antisemitismus nichts anderes als ein Fieber der Gesellschaft. Wenn man Fieber hat, ist man krank. Wenn Antisemitismus herrscht, das ist ja keine jüdische Krankheit, sondern ein Symptom, dass etwas in der Gesellschaft nicht mehr stimmt. Und diese ewige Zeit des Friedens und des immer mehr, die ging zu Ende. Die ging eigentlich schon zu Ende mit dem Ende des zementierten Ost-West-Konfliktes. Dann kamen plötzlich auch Juden, wollten aus Russland hierher kommen. Da war man sehr bescheiden. Da hieß es nicht, wir schaffen das, sondern bleibt lieber fort. zunächst. Und mir war klar, irgendwann, wenn es Konflikte gibt, dann würde es auch mehr Antisemitismus geben. Ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, es konnte niemand sich vorstellen, dass wir eine Welle der Zuwanderung bekommen würden aus islamischen Staaten, wo die Leute nicht böser oder besser sind als hier, aber sie werden zum Antisemitismus vom Staat und von vielen religiösen Einrichtungen erzogen. Und dann hatten wir dieses Sediment des Judenhasses in der Gesellschaft, der war eben nicht salonfähig, aber allmählich ploppt er auf.
Sie beziehen sich in Ihrem Buch Keine Schonzeit für Juden ja auf das Zitat von Günter Rühle 1985, wo er gesagt hat, die Schonzeit für Juden ist vorbei. Und ich habe da lange drüber nachgedacht, weil auch in vorherigen Episoden, in anderen Gesprächen mit Zeitzeugen, mit ja auch sehr politisch denkenden Menschen und Journalisten und Journalistinnen, ich hatte immer das Gefühl, wenn man da so auf die Nachkriegsjahrzehnte auch schaut, dass es diese Schonzeit irgendwie, also Schonzeit ist eigentlich das falsche Wort dafür. Ich hatte eher das Gefühl, wir haben das unter den Teppich gekehrt und haben so getan, als wäre alles vorbei und jetzt ist alles super und wir werden nie wieder in Antisemitismus verfallen, wir werden nie wieder gegen Juden irgendwas machen als Gesellschaft. Aber wir haben das nie so richtig aufgearbeitet. Also wir haben natürlich all diese Gedenktage, wir haben Schulbücher, wir haben Besuche in Konzentrationslager.
Ein Übersoll.
Ja.
Übersoll an Aufarbeitung.
Aber die individuelle Geschichte der Einzelnen, der Familien, auch der Täterfamilien und allen, die da irgendwie Mitläufer waren oder auch einfach nur diese Zeit überlebt haben, in welcher Form auch immer, die individuellen Geschichten und damit auch eine individuelle Verbindung zur Geschichte, das haben wir irgendwie in großen Teilen alle verpasst.
Also A, was der Rühle damals gesagt hat, er war Intendant in Frankfurt und die wollten der Müll, die Stadt, das war der Müll und die Stadt von Fassbinder aufführen. Und es ist eigentlich ein projüdisches Stück, angelehnt an Shakespeare, der Kaufmann von Venedig. Wir Juden brauchen keine Schonzeit, genauso wenig wie alle anderen oder genauso viel wie alle anderen. Aber wir brauchen keine Extrawurst. Die Nazis waren ja auch keine jüdische Erfindung. Nur die Frage ist, wie geht eine Gesellschaft mit sich selbst um? Deutschland hat sehr viel getan. Die Japaner haben 10 Millionen Chinesen umgebracht. Das kommt heute überhaupt nicht vor. In Deutschland hat man sich bemüht, man hat Schulbücher geschrieben, man hat Geld gezahlt, man hat Synagogen wieder aufgebaut. Aber eine Sache, glaube ich, vergisst man. Und man müsste eigentlich nur ins Grundgesetz schauen, die Würde des Menschen ist unverletzlich. Und wenn man das ernst nimmt, wenn man jedem Menschen seine Würde gibt, dann klappt es in einer Gesellschaft. Und diese Gesellschaft, das hat Frau Merkel versucht, indem sie sagte, wir sind eine offene Gesellschaft, wir schaffen das. Sie hat aber die Gesellschaft überfordert, genau wie in jedem anderen Land, die überfordert wäre. Und da suchen nicht nur die Zuwanderer, die antisemitisch sind, nicht alle, aber ein Teil von ihnen, sucht man nach einem Sündenbock. Und dafür eignen sich die Juden hervorragend. Aus der Überlieferung über das Christentum, die Judenmörder, über diese idiotische Nazi-Ideologie mit Rassen, also wir sind keine Pferde oder Hunde, dass es Rassen gibt. Und eigentlich sind es dann doch nicht so Rassen, weil die Araber, die auch Semiten sind, wie die Juden, die hat der Hitler ja empfangen. Also man sucht einfach ein Opfer und dass wenig Juden gibt und vermeintlich alle reich sind, eignen sie sich gut als Opfer.
Unsere gemeinsame Bekannte Charlotte Knobloch hat zu mir mal gesagt, wir reden immer über Antisemitismus, aber eigentlich sollten wir es einfach Menschenhass nennen.
Ja.
Ist vielleicht die Begrifflichkeit Antisemitismus an sich eine, die so eine gesamte Gesellschaft irgendwo überfordert? Wäre es nicht einfacher, wenn wir uns erstmal um den Menschenhass kümmern würden und versuchen würden, quasi daran zu arbeiten, warum wir überhaupt Menschen in irgendwelche vermeintlichen Schubladen stecken und sagen, die mögen wir nicht?
Ja klar, wenn wir alle Engel wären, dann gäbe es keine Konflikte. Das ist mir, stimmt, im Prinzip stimmt das, aber wenn man es runterbricht auf die Wirklichkeit, hat der Antisemitismus ein Patentrezept. Also man kann Ausländer hassen oder Arme oder so, aber oder viele Color of People, Farbige, die man früher anders genannt hat, aber keiner beneidet sie. Niemand möchte im Asylantenheim stecken. Niemand möchte in ein Ghetto stecken. Aber die Juden sind ja vermeintlich allmächtig, reich. Sie haben die schönsten Frauen, angeblich durch das viele Geld. Und sie sind eben Gottesmörder. Man glaubt nicht mehr an Gott, aber diese Leute. Und drum muss man genauso wie jemand, der homophob ist, die Nazis waren homophob, aber der Herr Röhm, der Führer der SA, war mehr oder minder offen schwul. Und da muss man also genau hinschauen. Und ich finde, die Juden eignen sich, das habe ich schon angedeutet, als Thermometer. Also wenn man plötzlich auf die Juden losgeht, das heißt, man hat einen Zorn. Wieso ist man zornig? Wieso? Und da kommen wir zu Ihrer Frage. Ein Menschenhass und was Frau Knobloch gesagt hat. Und da geht's dann spezifisch auf die Juden los, was immer sehr einfach ist, weil in Deutschland gibt es heute 100.000 Juden. Selbst als vor den Nazis, als die scheinbar allmächtig waren, und wenn Sie heute fragen, wie viele Juden gibt's heute, sagt man vielleicht 1 Million, 2. Damals hat man gesagt 10. Damals waren es 500.000. Und heute sind es eben 100.000 und auch die Israelis. Also es gibt Konflikte auf der ganzen Welt. Die Israelis haben eine sehr kritikwürdige Regierung, um es milde zu sagen. Aber sie sind nicht die einzigen, die Unheil anrichten. Das müssten wir doch gerade in Deutschland sehen, was da in der Ukraine läuft. Russland ist nicht angegriffen worden. Israel ist ja mit einem Terrorangriff angegriffen worden. Es gibt auch nicht nur im Gazastreifen Hunger, das macht es da nicht besser, aber im Sudan hungern 25 Millionen Menschen, das muss man sich vorstellen, 25 Millionen Menschen, also mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung, die hungern seit 20 Jahren. Hören Sie was darüber im Rundfunk? Vielleicht alle Vierteljahr. Lesen Sie was in der Zeitung? Nein, es geht wieder auf die Juden. Ja, und die Frage, warum? Weil sie eben vermeintlich allmächtig sind. Leider stimmt's nicht.
Als nicht-jüdischer Mensch, der ich bin, der sich aber dem jüdischen Leben durchaus irgendwie mit großer Sympathie zugeneigt fühlt und auch ein Grundinteresse auch an der ganzen Geschichte hat, in dieser Zeit, in der wir da gerade sind, fällt's mir oft schwer, diesen schmalen Grat zwischen politischer Israel-Kritik, Antisemitismus, Antizionismus irgendwo auch zu finden, zu lesen, zu identifizieren, zu definieren. Wie sehen Sie das denn? Wie bekommen wir das irgendwo besser hin, dass wir sagen, Sie sprechen gerade von der kritikwürdigen Regierung in Israel, aber wir haben trotzdem Probleme, als auch wieder auch sowohl politische Menschen als auch generell in unserer Gesellschaft. Wir haben ein Problem, irgendwie diese Kritik an der Politik vernünftig zu äußern und driften immer schnell irgendwo in andere Bereiche ab, die damit eigentlich erstmal gar nichts zu tun haben, was dann auch wiederum zu einem Aufkeimen von Antisemitismus führt, weil das alles irgendwie in einen Topf geworfen wird.
Es wird alles in einen Topf geworfen. Ich beginne mein Buch mit einer kleinen Episode hier unweit von hier, Berlin-Mitte, West-Berlin-Mitte, gab es ein kleines Fest und ich traf den damaligen Außenminister und der sagte mir, Herr Seligmann, Sie werden sich freuen, ich fahre in Ihre Heimat, in die Heimat Ihres Außenministers und Ihrer Heimat. Und dann sagte ich, aber Herr Steinmeier, also unser heutiger Bundespräsident, ich dachte, Sie sind mein Außenminister. Man sieht die Juden immer noch als irgendwie als Außenseiter. Es gibt zwar seit 1700 Jahren, das muss also ungefähr 500 Jahre bevor es ein Deutschland gab, gab es Juden in diesem Land, aber trotzdem sind sie irgendwas Fremdes. Und das kommt in den Begriffen auch vor. Ich habe bewusst gesagt, ich kritisiere Netanjahu und die israelische Regierung wegen ihrer Politik, können wir auch noch besprechen. Ich habe aber nicht von Israel-Kritik gesprochen. Und Sie haben unbewusst gesagt, Israel-Kritik. Kein Mensch sagt zum Beispiel Russland-Kritik. Man sagt, der Putin ist ein Aggressor und früher der Assad in Syrien. Aber man sagt nicht, deshalb kritisiere ich Russland. Weil, wie der Stalin, unser Väterchen Stalin sagte, die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt. Ich glaube, Israel hat ebenso wie die anderen Länder ein Recht zu bestehen auf 20.000 Quadratkilometer. Wir reden nicht von den besetzten Gebieten. Aber da man unsicher ist, sagt man, ah ja, Israel, Israel, Kritik und so, das sind zwei Paar Stiefel. Ich kann die Regierung kritisieren, tue ich auch, aber genauso wie ich gerne hätte, dass die Ukraine besteht und Syrien und auch Iran, aber ich hätte gern Iran ohne die Mullahs. Mir sagte zum Beispiel meine Apothekerin vor einigen Tagen, sie war in Teheran, eine Iranerin, Herr Seligmann, wissen Sie, wer der beliebteste Politiker in Teheran ist? Nein, das ist Bibi Netanjahu, weil die Mullahs so hassen. Und dann gibt es den Begriff Zionismus. Also Zionismus hört man heute also da mindestens so schlimm wie Corona. Was heißt Zionismus? Zionismus heißt nichts anderes, ein jüdischer Staat in dem Land Zion. Wie groß dieser Staat ist, ob der Gebiete besetzen soll oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und diese Vögel, die da rumlaufen und sagen, wir sind Antizionisten oder Palestine from the river to the sea. Das heißt doch vom Jordan bis zum Mittelmeer, dann gibt's kein Israel mehr. Und die Leute sagen, ja, warum eigentlich nicht? Und da wird ein Hamas-Vorschlag im Fernsehen, ja, die haben sich ja für Frieden ausgesprochen, wenn es einen palästinensischen Staat in den Grenzen Palästinas mit der Hauptstadt Jerusalem gibt. Das heißt, es gibt dann aber keinen jüdischen Staat mehr. Das sind alles komplexe Sachen. Aber ich will zurück zu der ursprünglichen Frage, wie gehen wir mit Juden um? So wie man mit Juden umgeht, geht man mit Schwulen um, geht man mit Lesben um, geht man mit Armen, mit Reichen, mit Menschen überhaupt. Also George Bernard Shaw hat gesagt, die Juden sind Menschen. Eine Selbstverständlichkeit. Geht doch menschlich mit denen um.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürk. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.
Wenn ich das jetzt so ein bisschen überspitzen würde mit der politischen Situation in Israel, dann könnte ich mich ja hinstellen und sagen, naja, wir haben da ein Land mit dieser durchaus ja schon besonderen Geschichte, mit einer Bevölkerung, die eigentlich ein sehr starkes Bewusstsein für Gerechtigkeit haben müsste, für wie man mit Menschen umgeht, wie man irgendwie auch den richtigen Weg für Dialog und Diplomatie vielleicht findet. Und wir blenden jetzt einfach mal kurz aus, was die Hamas gemacht hat. Und
warum?
Ja, also ich würde die Kurve danach gleich drehen. Aber wenn wir sagen, wir haben gerade eine kritikwürdige Regierung in Israel, wie kann es denn überhaupt sein, dass ein Land mit dem Bewusstsein, mit der Geschichte und mit eigentlich dem Wissen überhaupt in so eine politische Situation hineingerät und scheinbar nicht in der Lage ist, dagegen wirklich was zu tun?
Es fängt damit an, dass Israel wie jeder andere Staat mit Gewalt erkämpft werden musste. Jeder Staat, Deutschland, die friedlichen Schweizer, erinnern wir uns an Wilhelm Tell, Amerika, wir Weißen sind rübergekommen, hat die Indianer ausgerottet. Die Israelis haben die Palästinenser nicht ausgerottet. Heute ist es plötzlich modern, vom Völkermord zu sprechen. Wenn die Israelis das gewollt hätten, hätten sie es 70 Jahre machen können. Das ist eine bösartige Verleumdung. Es ist ein brutaler Krieg. Da muss man gar nicht sprechen. Aber Israel geht zurück auf einen Beschluss der Vereinten Nationen von 1947. Palästina sollte geteilt werden in einen arabischen Staat Palästina, einen jüdischen Staat Israel und eine internationale Einheit Jerusalems. Den Juden wurde zuvor versprochen, das gesamte Palästina. Sie haben gesagt, wir nehmen aber diesen Bruchteil Palästinas und wir sind einverstanden. Die Palästinenser nicht, die ganzen arabischen Staaten auch nicht. Und als der Staat Israel am 14. Mai 1948 gegründet wurde, haben alle arabischen Staaten nicht nur den Staat nicht anerkannt, sondern sie haben einen Krieg begonnen. Auch ferne Staaten wie Irak, wie Saudi-Arabien und so weiter. Israel hat sich verteidigt. Sie haben aber dann im Laufe des Krieges, Krieg ist ein Akt der Gewalt, wie Clausewitz sagt, auch begonnen, Palästinenser zu vertreiben. Alles andere wäre gelogen. Sie haben den Krieg gewonnen. Napoleon sagte, die Moral ist immer auf Seiten der stärkeren Artillerie. Wir hören den Satz, der Sieger schreibt die Geschichte, das ist alles unschön. Aber Israel hat, und das muss man sich vorstellen, eine Fläche, eine Gesamtfläche von 20.000 Quadratkilometern. Das will man verteidigen als jüdische Heimstätte. Genau vor 20 Jahren hat Israel den Gazastreifen verlassen, bedingungslos. Die Hamas hat diesen Streifen erobert, nicht von Israel, sondern von der palästinensischen Autonomie. Und sie haben immer wieder Leute entführt. Sie haben Israel beschossen. Alles wurde irgendwie mit Auge um Auge und mit Gegenschlag und was alle machen. Aber es hielt sich im Status. Und dann kam dieser Angriff vom 7. Oktober. Das waren 1200 Tote, 250 Entführte, Vergewaltigung, Verletzung, alles. Das ist auf Deutschland umgerechnet, sind das 10.000 Ermordete. 10.000 Ermordete. Und stellen wir uns vor, das wäre aus Polen gekommen. Wären wir da alle friedlich geblieben? Die Palästinenser können morgen zumindest einen Waffenstillstand, wenn nicht den Frieden haben, wenn sie endlich die letzten 20 lebenden Geiseln freilassen würden. Welcher Staat auf der Welt würde das tolerieren? Ich sehe da die Idioten auf der Straße rumlaufen und Free Palestine. Wer schreit von denen mal, lass doch die Geiseln auch mal raus? Wer braucht eine Terrororganisation? Ich war öfters in Israel, das wurde beschossen. Kein Vergleich mit dem, was in Gaza geschehen ist. Viel schlimmer, was in Gaza. Aber wo bleiben die Palästinenser, die dann endlich mal sagen, lass die Geiseln frei. Hört auf, Israel zu beschießen. Das höre ich nirgends. Und drum macht man weiter. Leben hat auch einen anderen Wert, als die israelische Geisel Gilad Shalit freigelassen wurde vor 10 Jahren. Da haben die Palästinenser 11.000 Gefangene verlangt. 1.000 verurteilte Mörder und Verbrecher. Also ich will keine Extrawurst für Israel. Ich will Frieden. Ich will endlich Frieden. Ich will diesen Krieg endlich beendet sehen, der die israelische Gesellschaft zerreißt, der die Feindschaft mit den Palästinensern vertieft. Ich empfinde das, ich werde oft gefragt von Kellnern, aber auch von intelligenten Rundfunk- und Fernsehmoderatoren, haben Sie kein Mitleid mit den Palästinensern? Diese Frage empfinde ich als unwürdig. Das wird kein Palästinenser gefragt. Ich habe Mitleid mit jedem Menschen. Das ist eine zutiefst menschliche Regung. Das unterscheidet uns vom Tier. Ich will, wie gesagt, keine Extrawürste für Juden. Und die Vergangenheit, die Leute sind tot. Die sind ermordet worden. Es lebt kaum noch ein Nazi, kein direkter Nazi. Es leben fast keine Überlebenden. Die Charlotte Knobloch war bei Kriegsende 12 Jahre alt, also, aber keine direkte, kaum noch Leute, die sind 100 Jahre. Aber jetzt geht's um die Juden. Und wenn man anfängt zu sagen, ja, aber der jüdische Staat ist durch Gewalt entstanden, ja, wie alle anderen, da müssten sie alle anderen Staaten auseinandernehmen. Und was da geschieht, das sieht man in Europa, in der Ukraine. Weil die Ukraine mal zu Russland gehört, fühlt sich Herr Putin angesprochen, einen Krieg zu führen, einen Eroberungskrieg. Und ich sage Ihnen noch was voraus. Diese ganzen Garantien, über die wir jetzt nachdenken, die werden sich am Ende entpuppen als Absichtserklärungen, wie 1938, als der britische Premierminister Chamberlain sagte, Frieden für in unserer Zeit, und Herr Hitler hat sich bereit erklärt und nur noch die Gebietsabtretungen. Ein halbes Jahr später hat er die gesamte Tschechoslowakei verschlungen und ging dann auf Polen. Und wenn wir realisieren, dass in Europa Krieg herrscht und dass dieser Krieg nicht an der Ukraine Schluss machen wird, auch wenn es die Linke so gerne hätte, ich hätte es auch gerne, aber die wissen genau, der Krieg geht weiter und er kann nur mit einem Mittel gestoppt werden. Das ist keine jüdische Frage, es ist eine menschliche Frage, durch Abschreckung. Das klingt ganz furchtbar und gemein und teuer, während Frieden ist toll. Wir wollen den Frieden, aber um den Frieden zu bewahren, muss man sich wehren können. Es ist ganz hässlich. Müssen Männer und inzwischen auch Frauen bereit sein, ihr Leben für ein Land einzusetzen, auch für Deutschland. Da werden einige mal ihre Augen aufreißen. Das sind allgemeine Fragen und davon kann man eben die jüdische Frage nicht trennen.
Ich habe damals, ich glaube, 2 oder 3 Wochen nach dem 7. Oktober ein Gespräch gemacht mit Arye Schabus-Schalikar, dem damaligen Sprecher des der jüdischen dem damaligen Sprecher der israelischen Streitkräfte. Und damals war das alles, es wirkte alles sehr strukturiert, geplant, unter Kontrolle. Wir machen hier dies und wir machen das. Wir gehen sehr gezielt vor, wir informieren die Zivilbevölkerung und jeder hatte Verständnis dafür. Jeder hat gesagt, ja, natürlich, 7. Oktober war schlimm, wir müssen die Geiseln wieder zurückholen, wir müssen da was tun. Die israelischen Streitkräfte wissen genau, wie sie das tun, sind eine moderne Armee und so weiter und so fort. Und dann ist es irgendwann gekippt. Und ich habe mich dabei gefragt, kann man so einen Krieg überhaupt führen, ohne in so eine Art antimoralischen Rausch irgendwann zu verfallen, der einen nicht mehr stoppen lässt? Also wir sehen das ja an Putin mit der Ukraine, wir sehen es jetzt eben dort und an vielen anderen Orten und Zeitpunkten in unserer Menschheitsgeschichte ja auch. Irgendwann kommt der Punkt, wo man sich sehr schwer tut, es gut sein zu lassen, aus auch berechtigten und unberechtigten, viele, ist ja immer so ein Konglomerat an Argumentationen. Aber wie sehen Sie das? Liegt das irgendwo in der Natur der Sache, dass so ein Vorhaben, das man am Anfang noch voll und ganz versteht, irgendwann kippt, weil man den Bogen vielleicht auch irgendwo überspannt?
Krieg hört nie von selbst auf. Und es gibt drei Mittel, den Krieg zu beenden. Durch Zwang von außen, sehr selten. Durch Erschöpfung am häufigsten. Und durch Einsicht fast nie. Israel muss diesen Krieg so schnell wie möglich besiegen. Als Netanyahu am Anfang davon sprach, ja, wir werden die Hamas vernichten. Also einen totalen Sieg gibt es nicht. Wir können, ich will den Vergleich nicht bringen, aber wir wissen alles, was ein totaler Krieg bedeutet. Er führt nur ins Unglück. Israel wird diesen totalen Sieg nicht erringen. Braucht man nicht, schadet allen nur. Es schadet am meisten den Palästinensern und den Israelis. Die müssen sich zusammensetzen. Nicht gerade mit Hamas, die von vornherein erklärt, wir wollen Israel vernichten. Israel muss auf der anderen Seite, auf der palästinensischen Seite, Menschen finden, die regierungsfähig sind, aber die auch bereit sind, einen Frieden mit Israel zu schließen, in sicheren Grenzen. Jeder hat seine Argumente und es gibt diesen Massenmord des 7. Oktober, und alle vernünftigen Menschen haben das bedauert, alle Menschen mit Mitleid, aber das trägt nicht. Und immer neue Tote tragen es auch nicht. Israel muss jetzt Frieden machen, sonst zerfällt auch die israelische Gesellschaft. Von dem Hass auf der anderen Seite, der durch immer neue Angriffe erzeugt wird. Und dann nützt es auch gar nicht zu sagen, ja, wir haben die Zivilbevölkerung bewahrt und gewarnt und das haben die Amerikaner nicht getan und die Russen tun es auch nicht und die Russen zielen auf die Zivilbevölkerung, wir nur auf die Terroristen. Alles geschenkt, es nützt nichts, die Gewalt muss aufhören im Interesse Israels, im Interesse der Palästinenser und im Interesse der gesamten Region.
Wenn wir zurück nochmal zu Deutschland kommen, Sie haben eingangs schon gesagt und Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, Deutschland hat 1989 quasi die Renaissance des Judentums verpasst. Was hätte man denn besser machen können?
Ganz einfach. Ein bisschen merke ich sage, Sie haben es ja erwähnt, nach 1989 hatte Deutschland eine Chance, eine größere jüdische Gemeinde zu bekommen. Wir hatten bis dahin in Westdeutschland, der Bundesrepublik, 25.000 Juden, ganze 25.000, und wir hatten in der DDR, dem Staat der Arbeit, Bauern und der Freiheit, ganze 1000 Juden noch. Die anderen sind weggelaufen. Und dann brach 92 die Sowjetunion allmählich zusammen. Da wollten, es war schon vorher absehbar mit Gorbatschow und Glasnost, es wollten mehr als 1 Million russische Juden Russland verlassen, wegen Armut, wegen Antisemitismus und. Also ein Entwicklungsstaat nach 70 Jahren Sozialismus muss es ja, muss man ja noch ärmer sein als zuvor. Okay, die meisten wollten gar nicht nach Israel. Es war zwar ein jüdischer Staat und die russischen Juden wussten, dass sie Juden waren, weil ein J im Pass war, das war kein Antisemitismus, war nur Volkszugehörigkeit, wie auch immer. Und die wollten nach Deutschland. Es gab Verbindungen, es ist Europa. Die meisten haben auch deutsche Namen, nicht von ungefähr, weil sie sind Nachkommen von Juden aus Deutschland, nicht alle. Es hätte ein Potenzial von ungefähr 1 Million Leuten gegeben. Es gab ungefähr 2-3 Millionen Juden, aber 1 Million wollten ungefähr nach Deutschland. Die deutsche Regierung unter Kohl, unter den Ministern, der bayerische Innenminister Stoiber, später Ministerpräsident, sagte, ja, er ist bereit, Juden aufzunehmen in ganz Deutschland, 2000, pro Jahr 500. Wenn ich das vergleiche, wie man Menschen aus Afghanistan, aus Afrika, aus allen möglichen Ecken der Welt aufgenommen hat, mit Freude zunächst. Und dann war es nicht nur deutsche Schuld, dass es Ressentiments gab, auch von vielen Zuwanderern. Aber da war man bereit, am Ende mit vielen Kämpfen und so, war man bereit, am Ende 200.000 Juden aus Russland aufzunehmen. Die kamen als Kontingentflüchtlinge. Interessant auch das Argument, die deutsche Regierung sagte, ja, man hätte sie vielleicht aufnehmen können, die anderen. Aber Israel will das doch gar nicht. Seit wann richtet sich Deutschland nach dem, was Israel will? Also wenn man jetzt sagt, Waffenlieferung stopp, das passt denn Israel? Deutschland hat seine Interessen, wie jedes Land, das legitim. Kurz und gut, man wollte möglichst wenig Juden. Hier haben von diesen 200.000, haben sich 100.000 verdünnisiert, die hatten mit dem Judentum nichts am Hut. Und 100.000, meist Ältere, sind hier geblieben, die haben Kinder bekommen. So haben wir statt 25.000 Juden, die inzwischen fast alle gestorben sind, ich lebe Gott sei Dank noch, haben wir jetzt 100.000. 1 Million von denen, weil sie keine andere Alternative hatten, ging nach Israel. Die wurden dort mit offenen Armen aufgenommen und haben mitgeholfen. Sie waren nicht die Initiatoren, aber sie haben mitgeholfen, dass Israel heute proportional der erfolgreichste Hightech-Fleck der Welt ist. Also es waren zwar nicht alles Ärzte und Ingenieure, wie Frau Merkel bei den Flüchtlingen 2005 sagte, aber es waren viele Akademiker, viele Fachleute und sie haben in Israel vorangebracht. Diese Chance ist leider dahin und ich habe es zutiefst bedauert und ich finde, wenn man es den Menschen erklärt hätte, hätten sie es auch bedauert, weil das wäre ja, es wären Menschen gewesen, die unser Land, ich spreche von Deutschland, nicht von Israel, zu dem ich hohe Sympathien habe, wie Sie gehört haben, voranzubringen.
Sie sprechen in Ihrem Buch ja auch von Musterjuden und ich habe dann auch darüber ein bisschen nachgedacht und mir ist dann irgendwann aufgefallen, wir haben in unserer deutschen Gesellschaft sehr wenige, wir haben so eine ungerechte Generationsverteilung bei sichtbarem Judentum. Also wir sehen natürlich die Zeitzeugen von damals, die leider immer weniger werden. Wir haben die,
Gott sei Dank haben wir aber immer wieder jüngere Leute.
Ja, wir haben die nachkommende Generation, zu der Sie gehören, zu der auch Menschen wie Michel Friedmann zum Beispiel gehören. Aber in meiner Generation fehlt mir oft die Sichtbarkeit für jüdisches Leben, für jüdische Menschen. Wie können Sie sich das erklären? Ist das vielleicht auch aus der Situation heraus entstanden, dass man eben gemerkt hat, in dem Moment, wo ich sichtbar werde und auch mit meiner jüdischen Identität sichtbar werde, tue ich mir schwerer, weil ich vielleicht dann auch mich mit all diesen Antisemitismus-Themen konfrontiert sehe?
Leben heißt Mut. Alter heißt besonderer Mut. Also ich weiß, wovon ich spreche. Nein, man soll zu seiner Identität stehen. Wieso soll eine Frau weniger wert sein als ein Mann und ein Behinderter weniger als ein vermeintlich Normaler? Und so ist es auch mit den Juden. In den 80er Jahren hat es in Deutschland ein tolerantes Klima gegeben. Ich habe mich gewundert, ich habe immer viel gelesen, darum bin ich sofort hergekommen mit Buch. Ich bin ein Bücherfreak, also auch beim Lesen. Und irgendwann habe ich angefangen, mit Mitte 30 ohne Germanistikstudium einen Roman zu schreiben. Und da habe ich mich umgeguckt und habe gesehen, es gibt keine jüdische Gegenwartsliteratur in Deutschland. In Israel, in Amerika, in Ungarn, wo auch immer, in Polen mit ein paar Juden, Frankreich sowieso. Warum nicht in Deutschland? Aus einem ganz einfachen Grund. Nach all was den Juden passiert ist in Deutschland, in Europa, haben vor allem die Juden in Deutschland die Klappe gehalten. Weil die Juden in aller Welt und auch in Deutschland gefragt wurden, wie könnten sie in dieses Land zurückkommen? Man hat ihre Familie umgebracht. Wie konnten sie herkommen? Also mein Vater ist hergekommen, weil er sich in Israel nicht einordnen konnte. Ist er wieder in seine Heimat gekommen. Und so hat jeder seinen Grund. Frau Knobloch, die Sie erwähnt hat, die wollte mit ihrem Mann nach Amerika. Dann hat man festgestellt, dass der Mann nicht ganz gesund war. Okay. Da habe ich gesagt, Mensch, gib den Juden, du schreibst ein Buch, da kommen Juden vor, so wie du, kommen nicht Juden vor, so wie meine Geliebte, schreib drüber. Die Juden waren entsetzt. Die haben dann geschrieben in der jüdischen Zeitung, das ist ein Nestbeschmutzer, ein widerwärtiger Begriff, den die Nazis für ihre Feinde benutzt haben. Das haben die nicht gewusst. Die hatten nämlich Angst, nicht weil ich so ein böser Mensch bin, so einschüchternd sehe ich ja nicht aus. Nein, die dachten, wenn der Seligmann schreibt über geile Juden, das wird dann Antisemitismus geben. Entschuldigung, wenn die Leute nicht geil sind, vermehren sie sich nicht. Ich habe, das ist ein Stück Normalität. Und ich habe danach habe ich einen Roman geschrieben, der Musterjuden. Weil jeder hat so seinen Juden. Und da gab es einen Satz, der heißt, die Juden Wolfson, Broder, Brumlik, Seligmann und die anderen Idioten können schreiben, was sie wollen. Die Deutschen sind erpicht darauf, diesen Tinnef zu lesen. Sehr schön, die Deutschen sind neugierig, spricht für sie. Das war ja auch gut. Später kam Michel Friedmann mit seiner Rhetorik dazu. Aber was ich heute vermisse, sind heute wieder jüngere Juden, es gibt einige, aber relativ wenige, die Romane schreiben, die freche Romane, so wie Deutsch-Türken es schreiben, Deutsch-Afrikaner. Schreibt, was euch auf der Seele liegt. Ja, das erfordert Mut. Gut, ich schreibe das jetzt 40 Jahre, schreibe ich meine Romane und Bücher, mich hat noch niemand aufgefressen und macht weiter, nicht nur die Juden. Alle sollen weitermachen, alle sollen schreiben, was sie bedrückt. Dann finden sich andere Menschen. Zu mir ist nach einer Lesung eine Frau gekommen. Mein erster Roman, Rubinsteins Versteigerung, handelte von einem 20-jährigen pubertierenden Juden, der sich nach einer Freundin sehnt, endlich mal Sex und so. Und dann kam eine Frau zu mir und sagte, Herr Seligmann, ich habe gar nicht geahnt, dass Männer auch so viel Angst vom ersten Mal haben. Das ist keine jüdische Frage, ist eine menschliche Frage. Und darum geht's. Der Jude ist sozusagen ein Abbild der Gesellschaft. Und Shakespeare, für mich der größte Judenversteher, interessanterweise kein Jude, hat in seinem Stück Der Kaufmann von Venedig die Figur des jüdischen Monsters Shylock kreiert. Mit Recht, weil Shylock sagt in seinem Monolog, haben wir nicht Hände, Gliedmaßen, wie ihr, bluten wir nicht, wenn man uns stecht, hassen wir nicht, wenn man uns quält. Das ist ein Mensch. Die Juden stehen für alle anderen und die anderen stehen für Juden und das sollte man pflegen. Also insofern, wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich, warum schreibe ich jüdische Romane? Weil ich Jude bin. Wäre ich Frau, würde ich als Frau schreiben. Mir sagte eine Kollegin, ja, du schreibst ja über männlichen Sex und so und Frauen, aber beschreib doch mal einen weiblichen Orgasmus. Ich gesagt, weißt du was, hilf mir mal, sag mir, was du dabei empfindest. Und dann habe ich es im nächsten Buch geschrieben. Also man lernt sich durch Literatur besser kennen. Und Juden haben, wie gesagt, Sachbücher geschrieben und geschrieben immer, wir verstehen, wir vergeben und so weiter. Aber was kam vor dem Vergeben, wenn man die Mutter, das Kind ermordet? Da vergibt man nicht sofort, da hasst man. Und davor hatten viele Juden Angst. Ja, dann wird man sagen, wir sind Hasser. Nein, wir sind keine Hasser. Wir sind, wenn man uns quält, hassen wir. Und wenn man uns sticht, bluten wir. Das hat Shakespeare begriffen. Und ich wünsche mir, ich bin kein Shakespeare leider, aber es hat einen Vorteil, er ist sehr früh gestorben. Aber ich tue meinen Teil und jeder soll seinen Teil. Und ich verlange nicht, dass Hans Müller jüdische Bücher schreibt. Aber Moishe Schafkopf vielleicht. Und der andere schreibt dann über sein Leben. Ist eine schwierige Sache, obwohl es wunderschön ist hier am Zoo.
Weil Sie gerade das Wort vergeben angesprochen haben. Vielleicht bin ich da alleine mit meiner Meinung, aber ich denke mir immer, das, was passiert ist, kann man ja eigentlich denen, die es getan haben, nicht vergeben. Also ist vielleicht anmaßend, wenn ich das so sage, aber wenn ich mich in diese Situation hineinversetze oder es versuche, wäre es für mich unvorstellbar, irgendjemanden einen Mord vergeben zu können oder gar einen ganzen Völkermord vergeben zu können. Gleichzeitig hat ja die heutige Gesellschaft damit in direkter Form erstmal nichts mehr zu tun. Das heißt, den Menschen, die heute leben, kann ich das ja gar nicht vergeben, weil sie ja gar nichts getan haben. Ist aber vielleicht genau dieses Wort, dass wir immer wieder über das Vergeben sprechen, genau vielleicht auch ein Problem, weil wir damit unterbewusst, also weil vielleicht auch jüdische Menschen damit unterbewusst so eine Verantwortung für das Geschehene, und ich sage bewusst für das Geschehene der heutigen Bevölkerung quasi irgendwo mitgeben und die natürlich sagen, ja, ich habe ja gar nichts getan.
Also kein normaler Mensch spricht von Schuld in der nachwachsenden Generation. Ich werde Heinrich Himmler und Adolf Eichmann nicht vergeben, weil sie meine Angehörigen ermordet haben. Aber was haben sie mir getan? Oder andere? Also ich habe eine nichtjüdische Frau geheiratet und irgendwann hat sie entdeckt, dass ihr Großvater ein Nazi war. Ihr Vater wusste es, aber es war Familiengeheimnis. Und der restliche Teil will es bis heute nicht wissen. Ach ja, wissen wir gar nicht. Lass doch diesen alten Käse ruhen. Man soll Schlussfolgerungen daraus ziehen, nicht nur gegenüber Juden, Die Nazis haben ja 6 Millionen Juden umgebracht. Furchtbar, aber sie haben auch noch andere Millionen, auch Deutsche umgebracht. Auch Russen und Ukrainer und so weiter. Nein, wir müssen heute leben. Wir leben heute, drum schreibe ich auch Gegenwartsliteratur. Wir müssen heute miteinander auskommen. Und ich kann dieses Gejammere in der deutschen Gesellschaft nicht ausstehen. Nicht nur gegen Juden, sondern alles, ja, ich brauche Work-Life-Balance und ich fühle mich durch diese Kriege furchtbar bedrückt. Und mir hat ein Arzt vor kurzem gesagt, mich hat ein Jude gekränkt. Das ist so furchtbar, ich habe Depressionen bekommen, ich musste Antidepressiva nehmen. Ja, da müsste ich einen ganzen Tag Antidepressiva fressen. Ein Mensch muss auch eine gewisse Resilienz besitzen. Wir haben Krieg in Europa. Die Ukraine muss ihre Freiheit erkämpfen gegen einen Aggressor, der viel stärker ist. Und wir kommen dem antisemitischen Klischee nach. Was tut Deutschland? Es zahlt. Es kauft Waffen, stellt Waffen her und es gibt den. Aber ich garantiere Ihnen, es wird keine nennenswerte Zahl deutscher Soldaten geben, die helfen können, einfach weil es Deutsche sind. Das ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und nicht den Kopf zerbrechen. Heute, ja, was dürfen wir Israel sagen? Man hat es doch immer gesagt. Man hat jetzt die Waffenlieferungen eingestellt. Man widerspricht Israel in anderen Fragen. Es ist auch ein Stück Heuchelei. Man soll moralisch zu leben. Keiner bringt es ausschließlich fertig. Ich genauso wenig wie andere. Aber man soll sich's vornehmen. Drum gibt es ja Gesetze. Man bräuchte kein Grundgesetz, man bräuchte kein Religionsgesetz, wenn wir im Paradies leben würden. Aber versuch doch mal, das Leben realistisch zu sehen. Es gibt Krankheiten. Bei mir im Nebenhaus ist ein Krankenhaus. Ich höre oft Leute stöhnen und schreien und das erlebt jeder. Es gibt Leid, es gibt Armut. Ganze Völker hungern wie im Sudan, wie viele auch in Palästina, die Mangelernährung haben. Machen wir es besser und hören wir auf zu jammern.
Guter Appell, ja. Ich glaube, da können wir alle besser werden. Und wir kommen ja vom Jammern selten einfach ins Handeln. Und deshalb auch vielleicht nochmal die politische Frage, auch wenn wir uns nochmal die aktuelle Antisemitismusdebatte in unserem Land anschauen. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, was man jetzt besser machen könnte, damit man vielleicht auch Fehler aus der Vergangenheit irgendwo korrigieren kann, wenn wir nochmal quasi auf 89 auch schauen? Also was könnten wir heute machen, um es besser zu machen?
Weniger Prinzipien, mehr Taten. Nicht nur gegenüber Juden. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Warum ist Israels Hochtechnologie so gut? Nicht, weil die klüger sind als die Deutschen oder dümmer als die Leute im Silicon Valley, weil dort wird gemacht. Sofort. Du hast eine Idee, du musst es machen. In Deutschland, komm, hier im Nebenhaus ist ja DIN. Da muss man erst mal nach der DIN-Ordnung fragen und nach der europäischen, nach den Normen und dann wird das gemacht und abgeglichen und wie ist das? Dann kommt die Viadrina mit ihrer Moral und inzwischen sind die Leute verhungert oder die anderen haben längst die Erfindung auf den Markt gebracht und sagen, ja, die bösen Chinesen mit ihren Dumpingpreisen, stimmt, aber wir könnten viele Sachen schneller machen, besser machen. Wir können das. Die Leute sollen endlich Mut haben und ein amerikanischer Präsident, für mich einer der größten, Franklin D. Roosevelt, sagte, das Schlimmste ist die Angst vor der Angst. Und hier überall im Englischen heißt es German Angst, nicht umsonst, die Leute haben Angst. Ich fragte vor kurzem meine Frau, wovor hast du Angst? Vor allem. Ja, so kannst du nicht leben. Und meine Frau ist da leider nicht die Einzige. Man muss die Angst überwinden. Dafür hat uns ja der Gott Verstand gegeben, dass man sagt, okay, ich habe Angst. Frau Merkel hatte Angst, ins tiefe Wasser zu springen, als Schülerin wirklich. Irgendwann hat sie sich getraut und ist Bundeskanzlerin geworden. Wir müssen uns auch trauen, heute zum Beispiel der Ukraine zu helfen. Wir müssen uns, wenn wir sagen, wir wollen ein freier Staat sein, bräuchten wir, und eine, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, bräuchten wir ein soziales Jahr. Dafür plädiere ich, ein verpflichtendes soziales Jahr für Männer und Frauen und Transmenschen. Für jeden, der gesundheitlich dazu in der Lage ist. Wenn wir eine tatkräftige Menschenliebe vollführen, mit sein altes Gebot der Bibel, aber auch der Faktor des Grundgesetzes, dann würde der Antisemitismus in sich zusammenfallen. Wenn wir eine Konfrontation in der Gesellschaft haben und der ist schuld und jene ist schuld, jeder ist schuld, das stimmt immer. Aber es führt nicht weiter. Wie kann man sich selbst verbessern? Das kann ich tun. Ich kann nicht den Fußgänger oder den Milliardär verbessern, aber ich kann mich verbessern. Und dann kann man immer sagen, okay, die Gesellschaft ist humaner geworden, dann fällt der Antisemitismus weg, dann schreibe ich über meinen Hund. Das ist eine hochinteressante Sache. Da erfahre ich sehr viel über mich, nämlich über meine Gefühle. Der denkt nicht, der fühlt und handelt entsprechend.
Diese Angst kommt aber natürlich auch ein Stück weit daher, dass es uns einfach lange sehr gut ging. Also ich habe immer das Gefühl, je länger es einem Land, einer Gesellschaft, einer Kultur gut geht, desto größer wird die Verlustangst. Und sobald dann irgendwo was Kleines schiefläuft oder auch was Großes, kommt diese scheinbar unbändige Angst in den Menschen hervor.
Wir haben Angst, weil wir im Gegensatz, auch Tiere haben übrigens Angst, aber wir sind das einzige Tier, das denken kann und das deshalb weiß, dass es sterben muss. Und davor haben alle Angst. Die können erzählen, was sie wollen. Ich habe mich öfters mit Ärzten unterhalten. Ich bin Hypochonder. Und die haben gesagt, es gibt faktisch keinen Menschen, der keine Angst vorm Sterben hat und vor Schmerzen und anderen Sachen. Aber was wir ablegen können, ist die Wehleidigkeit. Das sieht man, dass es geht. Man kann bestimmte Schwierigkeiten überstehen. Und ich weiß, einen Tag, das hat mit Judentum überhaupt nichts zu tun, auf den ersten Blick wurde die Anni Friesinger, Eisschnellläuferin, gefragt, ja, quälen Sie sich beim Training bis an die Grenze der Erschöpfung? Die hat sie angeguckt wie ein Mondkalb. Er sagt sie, ich bin Leistungssportlerin. Also Leben heißt auch sich anstrengen. Wenn ich ein Buch schreibe, mir haben viele Feuilletonisten gesagt, ja, Buch schreiben, ich habe ein tolles Buch im Kopf. Ja, aber sich dann hinsetzen und ein halbes, dreiviertel Jahr jeden Tag, das ist nicht wie La Bohème, da musst du dich jeden Tag um 9 oder um 10 hinsetzen und 6 Stunden schreiben und dann am nächsten Tag liest du es und sagst, um Gottes Willen, ist das ein Mist gewesen, weg damit. Das ist quälen. Es gehört, aber drum sind wir zu kulturellen Leistungen imstande, drum sind wir zu gesellschaftlichen Leistungen imstande. Ein Haus kann man nicht allein bauen, ist arbeitsteilig. Drum, da sind wir Menschen besonders, gibt es Mitleid, darüber will ich auch mal ein Buch verfassen. Mitleid, es gibt in jeder Gesellschaft, vielleicht außer in Nordkorea, gibt es Schnorrer. Für mich ist das toll, dass immer wieder Leute anhalten, ich zum Beispiel, und denen Geld geben. Und ich tue es nicht so sehr für die anderen Menschen, sondern für mich, weil ich weiß, da zeigst du ein Stück Menschlichkeit. Das tue ich nicht, weil ich Jude bin, vielleicht doch, weil ich das Gebot der Nächstenliebe gelernt habe, aber das lernt ein Christ genauso und ein Moslem auch im Islam. Interessanterweise im Hebräischen und im Arabischen und gibt es ein identisches Wort, das heißt Rachamim, Erbarmen. Also das wäre doch eine tolle Basis, dass Israelis und Palästinenser und Araber überhaupt Frieden schließen. Und das wäre eine tolle Basis, dass man in diesem Land ein Stück Nächstenliebe praktiziert.
Das ist doch ein schöner Gedanke für den Abschluss und optimistischer, dass wir es vielleicht irgendwann hinbekommen könnten. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und dass wir so intensiv über diese Themen sprechen konnten.
Sehr gern, es hat mir Riesenspaß gemacht.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.